Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um einige unterschiedliche Themen. Ich werde auf die Stars eingehen der Woche. Ich werde ein paar Neuigkeiten euch präsentieren und auch bewerten. Und es gibt eine neue Rubrik zum ersten Mal, ein kleiner Testballon. Und mal schauen, wie das bei euch ankommt. An der Stelle erstmal auch vielen Dank an diejenigen, die in den letzten Tagen und Wochen Feedback gegeben haben. Teilweise Fragen, teilweise auch Themenvorschläge, auch eben dann Anregungen. Da gehe ich auch so ein bisschen eben drauf ein, auch in dieser Folge. Und da gibt es von mir auch noch gleich wieder die Aufgabe an euch. Mir ist gerade aufgefallen, dass es bald soweit ist und Sendung Nummer 500 auf dem Programm steht. Und wenn ihr Ideen oder Wünsche habt für Sendung Nummer 500, also ich habe welche, ich weiß aber noch nicht, A, was ich davon umsetzen kann und B, was ich auch davon umsetzen möchte. Aber ihr könnt euch da auch selber einbringen. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr da Vorschläge habt, dann macht es mir das Ganze einfacher, die Sendung vorzubereiten. Jetzt nicht nur Folge 500, sondern generell. Und ihr habt eben auch was davon, wenn ich dann auf eure Themen eingehe. So, damit steigen wir ein in einen bunten Strauß an Themen. Und es geht los mit meinem Namensvetter, dem einzigen Namensvetter aktuell. Und ich weiß gar nicht, wie das so in der Historie war. Aber Lars Eller hat den Verein gewechselt. Und das ist insoweit ganz lustig, weil ich tatsächlich mit ihm gesprochen hatte, als ich in Pittsburgh war. Er war nämlich einer derjenigen, der zur Verfügung stand, den Medien nach dem Spiel damals gegen die Carolina Hurricanes und habe dann unter anderem auch mit den anderen Kollegen zusammen ihm eine Frage gestellt, die er eigentlich auch sehr gut interessant beantwortet hat. Und der ist zurück in Washington, Lars Eller. Kurzer Weg, ja, kommt drauf an, ob man Stau hat oder nicht, muss ich sagen, aus Pittsburgh nach Washington. Und zwar ist er getauscht worden für einen Drittrundenpick in 2027 und einen Fünftrundenpick in 2025. Ist ein absoluter Veteran, Lars Eller, war ein Erstrundenpick 2007 von, könnt ihr jetzt mal raten, nochmal kurz, machen wir diesmal eine Quizfrage draus, von den St. Louis Blues an Nummer 13 2007 gepickt und er hat eben schon mal 7 Spielzeiten für Washington absolviert, war unter anderem eben auch mit dabei beim Stanley Cup Sieg 2018 und wenn ich mich richtig erinnere, ist er auch derjenige, der den Cup oder der das Cup Winning Goal geschossen hat in Spiel Nummer 5 in Vegas. Ja, er ist wieder da, für die Capitals eher so ein Death Move, jemand, der mit dem Team insgesamt, mit der Umgebung vertraut ist dort. Der dann dritte, eher vierte Reihe spielen wird und da auch nicht groß einen Unterschied macht. Aber er ist eben jemand, auf den man sich durchaus auch verlassen kann, wenn man weiß, was man von ihm bekommt. Und dementsprechend haben sie da, glaube ich, sich erstmal ein bisschen mehr Tiefe gegeben, die Capitals. Und auf der anderen Seite, die Pittsburgh Penguins haben 2 Draftpicks bekommen. Und in Pittsburgh wird es sehr interessant sein, was in den nächsten Wochen dort passiert. Die Penguins sind ja im Grunde im freien Fall so ein bisschen. Zwischendrin hat Crosby noch so ein paar Partien das Ganze aufgehalten. Aber mittlerweile sind sie also sehr schlecht unterwegs insgesamt auf die Saison gesehen. Sie tauchen heute in der neuen Rubrik nicht auf, erstaunlicherweise, aber da kommen wir nachher zu. Ja, das also erstmal ein Tauschgeschäft zwischen den Capitals und dann den Pittsburgh Penguins. Und ja, für Pittsburgh dann vielleicht auch noch zu sagen, dass es durchaus sein kann, dass in den nächsten Wochen noch einige Trades mit dazukommen und dass sie einfach versuchen, sich Draftpicks zu holen, vielleicht um dann nochmal größere Aktionen zu machen, aber eben auch um den Verein so ein bisschen in Richtung Zukunft auszurichten und ja, das ist dann eben das, was Kyle Dubas vielleicht dann doch vorhat und eben realisiert hat, dass die Playoffs im Moment in dieser Form nicht möglich sind in der Saison 2024, 2025 und das frühzeitig zu erkennen und dann auch zu reagieren ist ja vielleicht auch eine Qualität. Warten wir aber mal ab, was da noch passieren wird. Dann habe ich mir noch notiert, gehen wir mal hier auf meine Notizen, da steht nämlich einiges drauf. Dann habe ich mir notiert, dass es zwei News gibt rund um die Toronto Maple Leafs. Die eine ist überraschend und die andere ist negativ. Wir fangen mal mit der negativen an. Ryan Reeves hat 5 Spiele Sperre bekommen. Das ist insoweit erstmal negativ für ihn, weil er 5 Spiele nicht absolvieren kann. Die 5 Spiele sind aber dermaßen berechtigt. Also er hat einen Check gefahren gegen Darnell Nurse am Samstag oder in der Partie auf Sonntag dann, von Samstag auf Sonntag, zwischen den Maple Leafs und den Edmonton Oilers. Nurse hat den Puck, fährt hinterm Tor lang, führt den Puck auch, spielt ihn weg und Reeves kommt so von schräg vorm Tor, fährt an ihm vorbei und zieht ihm eben seine Schulter voll durchs Gesicht. Also Principal Point of Contact ist ganz klar der Kopf. Nurse hat auch geblutet direkt am Anfang. Ist dann erstaunlicherweise relativ normal runtergefahren vom Eis. Sie konnten die Blutung auch relativ schnell stoppen. Gab dann 5 Minuten, kurz drauf geschaut von den Schiedsrichtern, aber gar keine große Frage. Ryan Reeves bekommt dann Match Penalty und jetzt eben auch 5 Spiele Sperre. Ich hatte das auch schon bei X mitgeteilt. Die 5 Spiele sind mir persönlich sogar ein Stück weit zu wenig gewesen, weil Reeves ein Repeat-Offender ist. Der hat schon mehrfach Sperren bekommen. Und wenn man jetzt die Strafen sich anguckt, bisher in der Saison, hätte ich mir durchaus gewünscht, dass man da mehr nimmt. Die 5 sind aber so das Minimum von dem, was meiner Meinung nach da ja notwendig war. Dementsprechend fand ich das jetzt insgesamt noch okay vom Department of Player Safety. Und für Reeves, ja, es ist halt einfach eine dumme Aktion gewesen. War halt einfach ein Stück weit zu spät. Mistimed wird, glaube ich, gesagt in dem Video von der NHL, was da immer dann auch zu veröffentlicht wird. Ja, absolut überflüssig. Ich hoffe, dass deine Nurse schnell wieder auf den Beinen ist und dann auch schnell, wieder auf den Beinen war er ja, aber dass er auch schnell wieder spielen kann. Und dass die Oilers da nicht längere Zeit ohne ihn agieren müssen. Die hatten sowieso das Problem, dass sie in den letzten Partien nur mit 11 Stürmern gespielt haben, hatten 7 Verteidiger, weil Arvidsson sich verletzt hatte. Und sie haben jetzt aktuell, das ist eine brandaktuelle News, Kasperi Kapanen von den St. Louis Blues aus dem Waiver-Draft sich geholt. Der soll sicherlich erstmal die Stürmer unterstützen und da dafür sorgen, dass sie nicht die ganze Zeit dann mit 11 Stürmern und 7 Verteidigern spielen, was jetzt mit der Nurse-Verletzung ja dann auch wieder gut passt, insoweit gut in Anführungsstrichen, weil natürlich ein Verteidiger fehlt und sie jetzt eben wieder eine normale 6-12-Aufstellung erstmal dort dann aufs Eis schicken können. Das waren die beiden News und dann gibt es eine besondere News, auch das brandneu, brandaktuell. Falls ihr irgendwo in Deutschland in einer Arztpraxis seid, könnte es theoretisch sein, dass euch Austin Matthews über den Weg läuft. Also glaube ich nicht, weil ich vermute, dass er in irgendeiner Privatklinikpraxis irgendwas ist, aber der ist in Deutschland. Der hat schon längere Zeit verletzt gefehlt, den Toronto Maple Leafs, und er hat zuletzt am 4. November gespielt bei der Niederlage gegen Minnesota, hat da auch in 2 Partien kein Tor mehr gemacht und seitdem eben ja wegen einer Upper Body Injury nicht mehr dabei bei den Toronto Maple Leafs und er ist jetzt nach Deutschland gereist, zusammen, glaube ich, mit einem weiteren Arzt von den Maple Leafs. Er hat wohl auch vorher sich schon behandeln lassen in Deutschland und das ist jetzt ja eine Situation, wo er sich da bei einem Spezialisten Hilfe holt. Interessanterweise wusste ich sofort, oder war bei mir im Hinterkopf sofort Kobe Bryant, weil Kobe Bryant auch mal nach Deutschland gekommen ist. Der hat sich tatsächlich für sein Knie so eine Plasmatherapie geben lassen. Muss ich sagen, sowas Ähnliches hatte ich auch schon mal, jetzt nicht beim Knie, aber das hat Kobe Bryant damals machen lassen. Und ich weiß jetzt nicht, was Austin Matthews hat, das ist ja auch wieder typisch NHL. Da werden ja die genauen Verletzungen nicht bekannt gegeben, kommen wir auch noch im Verlauf der Sendung zu. Und in dem Fall eben Austin Matthews jetzt in Deutschland, also ja, auch ganz interessant, aber wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass wirklich jemand Austin Matthews hier sieht und dass es da irgendwelche Fotos von ihm gibt. Damit steigen wir ein kurz in die Stars der letzten beiden Wochen. Ich hatte ja in einer Folge die Stars vom Oktober und der ersten Wochen einmal zusammengefasst und genau das wollen wir heute auch machen. Erstmal die Stars der Woche vom 4. bis 10.11. Da ist Ukko-Pekka Luukkonen der dritte Star gewesen von den Buffalo Sabres. Der hatte eine Woche, in der er alle 3 Spiele gewonnen hat. Hatte eine Fangquote von 95,6%. Und da hat zu dem Zeitpunkt die Sabres zumindest mal wieder auf 500 gebracht. Damit eben dann auch dritte Star der Woche. Zweite Star in der Woche war Nathan MacKinnon. Der ist aktuell ja immer noch Topscorer in der NHL. In der Woche vom 4. bis 10. hatte er 9 Punkte insgesamt in 3 Partien. 2 davon konnten die Avs gewinnen. Dabei hatte er 8 Vorlagen, also auch eine sehr gute Woche für ihn. Und Nummer 1 in der Woche und zu dem Zeitpunkt auch wenig überraschend, Connor Hellebuck vom besten Team in der NHL-Geschichte, was einen Start in die Saison betrifft, nämlich den Winnipeg Jets. Die haben diverse Rekorde aufgestellt mit ihrer Bilanz. 15 Siege waren es, meine ich, in 16 Partien am Anfang der Saison. Und Connor Hellebuck hatte in der Woche 3 Spiele, 3 Siege und hat ein einziges Tor kassiert. 2 Shutouts, 98,9% die Fangquote. Also super, super gut. Und in der Woche drauf, da war auch ein Torhüter auf Position Nummer 3, nämlich Andrei Vasilevskiy. Der hat auch Geschichte geschrieben. Der war der schnellste Torhüter, der 300 Siege sammeln konnte in der Geschichte der NHL. Hat 490 Spiele dafür gebraucht und in der Woche auch beide Partien gewonnen und nur einen Treffer kassiert. Also dazu auch eine sehr, sehr gute Woche. Andrei Vasilevskiy also auch da auf Rekordjagd. Platz Nummer 2, den belegte Mason Marchment von den Dallas Stars. Der hatte 3 Partien und in allen 3 Partien hat er mehrere Punkte gesammelt. Insgesamt waren es dann 9 in der NHL. Da hat er die meisten Tore auch gemacht. 4 Stück in 3 Partien. Und die Stars hatten auch 2 Superspiele. Zum Beispiel einmal gegen Pittsburgh, habe ich erwähnt, auf dem absteigenden Ast. 7-1 gewonnen. Aber auch in Boston mit einem 7-2-Sieg. Also in 2 Partien 14 Tore hintereinander. Und Marchment war derjenige, der da die meisten Punkte gesammelt hat bei den Dallas Stars. Ja, und an Position 1 gab es auch wieder Geschichtliches für die Rekordbücher. Connor McDavid hat seinen 1000. Punkt gesammelt mit einem Tor nach wunderschöner Vorlage von Leon Dreisaitl. Also wer das noch nicht gesehen hat, Dreisaitl da mit einem Reverse No-Look Assist. Sehr schöner Pass und McDavid dann eben mit dem Tor. Und er ist der viertjüngste Spieler mit 27 Jahren und 306 Tagen. Und eben dann auch der viertschnellste Spieler. 659 Spiele hat er gebraucht für die 1000 Punkte. Und die Oilers haben in der Woche zumindest von 3 Spielen 2 gewonnen und 5 von 6 Punkten geholt. Also war das auch für die Mannschaft eine gute Woche. Damit kommen wir zu einer neuen Rubrik. Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich mir überlegt habe, vielleicht sowas wie eine Art Power-Ranking zu machen. Oder ja, eben etwas Ähnliches. Und dann kamen auch Vorschläge von euch. Und unter anderem kam von Julian auch der Vorschlag, ja, einfach mal die besten Teams der letzten Wochen aufzuführen. Wer ist gerade heiß in der NHL? Und da beginnen wir dann eben auch mit den Hot 5, den 5 besten Teams in den letzten Wochen. Und ich muss dazu sagen, ich habe versucht, da die Statistiken dann auf die letzten Wochen auch zu beziehen. Was leider nicht geht auf der NHL-Homepage, ist zu sagen, gib mir doch mal die Statistiken für die letzten 10 Spiele aller Mannschaften. Deswegen habe ich jetzt hier den Zeitraum 28. Oktober bis 19. November. Das bedeutet, dass die Mannschaften zwischen, ja, dann habe ich ja meine Übersicht, zwischen 8 und 11 Spielen absolviert haben. Die meisten haben eine zweistellige Anzahl, 10 oder 11 Spiele, einige Teams eben 8, manche 9. Ja, aber im Schnitt kommen wir dann ungefähr auf 10 Partien und damit das möglichst fair verteilt ist dann auch für die Teams, habe ich nicht die Punkte genommen, sondern ich habe die Siegquote genommen, die ja so ein bisschen besser dann auch darstellt, wie die Teams in den letzten Wochen gespielt haben. Und auf Position 5 bei den Hot 5, da waren das die Minnesota Wild, die hatten 9 Partien, 6 Siege, 2 Niederlagen, einmal noch einen Extrapunkt geholt. Und ja, der Motor aktuell in der Saison bei den Minnesota Wild, das ist Kirill Kaprizov. Und der hatte in diesen 9 Partien 16 Punkte gesammelt, 7 Tore gemacht in 9 Spielen und ist im Moment absolut auf einem MVP-Kurs. Ob er dann MVP wird, das steht noch in den Sternen, aber er ist wirklich richtig dick mit drin in der Konversation über den besten Spieler der Liga und hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Ich hatte das ja auch schon erwähnt von ein paar Sendungen, dass er eben auch auf Kurs ist, seine eigenen Vereinsrekorde, die er bei den Minnesota Wild hält, zu pulverisieren. Und da hat die letzte Zeit dann auch noch weiter mit zu beigetragen. Was ich erstaunlich finde bei Minnesota, wenn man jetzt die letzten Wochen betrachtet, die haben eine Powerplay-Quote von 11,1%. Also sie machen anscheinend sehr, sehr viel dann bei 5 gegen 5. Sehr gut da unterwegs. Dementsprechend kann es sogar noch besser werden, wenn das Powerplay noch so ein bisschen nachzieht. Team Nummer 4 in den Hot 5, das sind die Florida Panthers. Hatten ja in dieser Phase auch die Global Series, wo sie eben dann auch zwei Partien gewonnen haben in Tampere. Aber auch insgesamt wieder sehr, sehr gut unterwegs. Und da ist es so, dass ja zwei Spieler das Team getragen haben. Barkov mit 16 Punkten in 8 Partien, also 2 im Schnitt. Wahnsinn, was er da abliefert aktuell. Also auch da wieder so, ne, wenn wir bei Kaprizov gesagt haben, Schritt nach vorne. Auch bei Barkov ist es so, dass er mittlerweile auch offensiv noch präsenter ist, als das schon vorher der Fall war. Vielleicht auch, weil ihm die anderen durch ein bisschen bessere Struktur das auch ermöglichen, dass er gar nicht so sich auf die Defensive, aufs Verteidigen konzentrieren muss. Und der zweite, der bei Florida sehr, sehr gut unterwegs ist, auch in dieser Spielzeit, hatte ich auch schon erwähnt in den letzten Folgen, Sam Reinhardt, wieder 7 Tore in den 8 Partien, die jetzt für den Zeitraum gelten. Also auch das sehr, sehr gut. Team Nummer 3 in den Hot 5, das sind die Toronto Maple Leafs, eben noch erwähnt mit Austin Matthews. Und das zeigt ja schon, der ist nicht dabei gewesen, zumindest für einen großen Teil dieser Phase. Trotzdem sind die Leafs wirklich gut unterwegs und einer der Hauptgründe ist Anthony Stolarz. Der hat eine Fangquote gehabt in den letzten Wochen, 94%, 1,81 der Gegentorschnitt. Joseph Woll war solide, um die 90%. Und wenn dein Starter in dem Fall dann vielleicht mit Stolarz sehr gut ist und dein Backup zumindest dir eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen, dann kann das eben reichen. Sicherlich waren da jetzt nicht immer überzeugende Siege dabei in den letzten Wochen bei Toronto, aber du musst eben die Punkte sammeln. Und nochmal, wenn dein Topscorer nicht dabei ist, dein Mannschaftskapitän mit Austin Matthews, dann ist es umso besser, wenn sie Punkte sammeln. Und da sind zwei Spieler dabei, die heftig kritisiert wurden im Sommer, auch von mir. Mitch Marner, 14 Punkte in den 10 Partien. Und der alte Kapitän, John Tavares, 7 Tore gemacht und davon 3-mal den Siegtreffer, zum Beispiel in Overtime. Treffer auch, Overtime-Tor auch mit dabei. Also da eben sehr, sehr gut unterwegs die Toronto Maple Leafs in den letzten Wochen. Das zweitbeste Team in den Hot 5, das sind die Washington Capitals. Auch das schon thematisiert in den vergangenen Sendungen. Die sind sehr, sehr gut gestartet, einfach ein bisschen umgestellt. Und das bestätigen sie umso mehr jetzt in den letzten Wochen. Warten wir mal ab, ob es so bleibt. Da kommt gleich ein bisschen, ja, das Salz, nicht das Salz in der Suppe, sondern, was sagt man immer? Ich gieße Wasser in den Wein. So ist, glaube ich, dann, ja, die Redewendung richtig. Die Capitals mit einem Torverhältnis im genannten Zeitraum von 52-29, das sind plus 23, wenn man sich überlegt, dass sie letztes Jahr mit einer, weiß ich gar nicht mehr, minus 33, minus 37 Torquote in die Playoffs sind. Dieses Jahr absolut das Gegenteil, sehr, sehr gut aktuell unterwegs, die Washington Capitals. Und einer der Gründe ist Alex Ovechkin. Der hat getroffen, muss man jetzt leider sagen, der hat getroffen wie am Fließband. Er hat einen Hattrick erzielt gegen die Vegas Golden Knights, dabei auch wieder diverse Rekorde aufgestellt. Hattrick gegen das, glaube ich, 19 verschiedenste Team. Es war der allererste Sieg in der regulären Saison der Washington Capitals in Vegas. Und dann in der letzten Nacht auch wieder 2 Tore gemacht. Da waren, glaube ich, gerade mal 2/3 oder noch nicht mal 2/3 rum gegen den Utah Hockey Club. Allerdings hat er dann eine Kollision gehabt, Knie auf Knie, und fällt jetzt mehrere Wochen verletzt aus. Da kann man nur hoffen, dass da nichts gerissen ist, dass es wirklich nur, weiß ich nicht, eine Prellung ist, eine schwere Prellung, dass irgendwie da am Knie nichts wirklich Strukturelles kaputt gegangen ist. Und was man ja sagen muss, jetzt muss man abwarten, wie er wieder reinkommt, wenn er denn hoffentlich dann, sagen wir mal, in 3 Wochen wieder spielen kann. Da muss man sehen, ne, ob er dann wieder so heiß ist wie jetzt. Aktuell, er hat die Liga angeführt, 15 Tore in 18 Partien, meine ich. Wahnsinn, mit 39 Jahren, also das nochmal gesagt. Ich glaube, der Rekord für einen Spieler mit 39 oder älter waren 29 Tore pro Saison. Den hätte er sowieso pulverisiert. Aber jetzt kommen wir zur wichtigen Thematik. Seine Jagd nach dem Rekord von Wayne Gretzky. Gretzky hat 894 Tore, aktuell steht Ovechkin bei 866. So, jetzt haben alle gesagt, naja, es ist nicht mehr die Frage, ob er den Rekord bricht, sondern nur noch wann. Was aber interessant ist, Wenn man überlegt, wann Wayne Gretzky angefangen hat, nämlich in den 80ern, dann hat Gretzky ja sehr, sehr viele Tore auch am Anfang seiner Karriere gemacht. Und Alex Ovechkin hätte jetzt sogar die Chance, schneller als Wayne Gretzky auf die 894 Tore zu kommen. Er braucht noch 29 Tore aktuell und er hätte dafür 44 Spiele Zeit. Jetzt, wie gesagt, muss man abwarten, wie er reinkommt dann wieder nach der Verletzung. Wird sicherlich nicht einfach sein, nach einer Knieverletzung da wieder sauber reinzukommen. Aber das, muss ich sagen, ist schon wirklich, wirklich erstaunlich, dass er da jetzt auch im Durchschnitt auf Kurs ist, auf dem Kurs ist, den Wayne Gretzky damals hatte und den vielleicht sogar dann brechen könnte, was die Anzahl der Spiele betrifft, die er dann für den Rekord brauchen wird. Also das ist für mich schon sehr, sehr beeindruckend und er ist auch persönlich, er hat, glaube ich, noch nie so früh so viele Tore erzielt, also selbst in der Saison, in der er 60 Tore erzielt hat, war er nie so schnell bei 15 Treffern. Also kann man nur hoffen aus geschichtlicher Sicht, dass er möglichst schnell wieder dann fit wird. Ja, und dann sind wir bei der Nummer 1 der Hot 5 und das sind die Carolina Hurricanes und da ist ein Name zu nennen in dieser Saison, Martin Natchez, der hat in den letzten 13 Spielen jeweils einen Punkt erzielt, 27 insgesamt, auch da wieder im Schnitt zwei mehr pro Partie und die Hurricanes waren in dem Zeitraum mit 11 Siegen und 2 Niederlagen sehr, sehr gut. Jetzt in meinem Zeitraum hier für die Hot 5, da waren sie auch immer noch ganz, ganz stark unterwegs. Da waren es 8 Siege in 10 Partien und 4,5 Tore pro Partie. Also auch das ist ja ein Punkt. Sie hatten in der Phase auch die beste Offensive der NHL. Ist ja auch nicht immer selbstverständlich gewesen. Deswegen die Carolina Hurricanes Nummer 1 in den Hot 5. Und wenn es Teams gibt, die sehr, sehr gut spielen, dann gibt es natürlich auch Teams, die nicht so gut drauf sind. Und das sind die Not 5. Und da fangen wir an bei dem Team mit der fünftschlechtesten Bilanz. Und das sind die Nashville Predators. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Das muss man ja sagen. Ich habe ja dann auch schon erwähnt gehabt in der Sommerpause, sie waren so der Sieger der Offseason. Aber ich hatte auch darauf hingewiesen, vor ein paar Jahren waren das ja die New Jersey Devils. Und damals hat dann wenig bis gar nichts funktioniert bei den Devils. Und aktuell ist das so ähnlich bei den Nashville Predators. Die sind also auch nicht wirklich gut unterwegs. Und wenn ich da mal schaue, die Bilanz, die war 3 Siege, 5 Niederlagen, dreimal zumindest noch einen Extrapunkt geholt. Aber sie machen nur 2,27 Tore pro Partie. Also das auch erstaunlich und richtig, richtig schlecht, wenn man überlegt, sie haben sich Stamkos geholt, sie haben sich Marchessault geholt. Wenn man dann auch schaut in die individuellen Statistiken, Stamkos ist zumindest jetzt in den letzten Wochen etwas heißer geworden, 5 Tore in den 11 Spielen. Aber ansonsten ist da nicht viel. Romagnosi noch mit 2 Treffern. Kein Spieler irgendwie in der Nähe von einem Schnitt, von einem Punkt pro Partie. Also das auch nicht gut. Marchessault, 1 Tor in den letzten 11 Spielen. Also da nicht gut unterwegs. Ryan O'Reilly nur 4 Punkte. Das ist nicht gut. Von daher die Nashville Predators aktuell mit echten, echten Problemen. Ich will noch mal gucken. Wie sieht das eigentlich aus bei den Torhüter-Statistiken? Ich glaube, auch da waren sie nicht so wirklich gut unterwegs. Jetzt muss ich einmal kurz umklicken bei meiner Statistik. Die Save Percentage, nee, die ist sogar ganz solide gewesen mit 90,15%. Das ist noch okay. Übrigens, eine Sache, die ich auch erstaunlich finde, manchmal sagen Statistiken dann doch nicht das aus, was man vermuten könnte. Die Not 5, die Teams, also die jetzt hier am Ende meiner Liste kommen und die schlechteste Bilanz in den letzten Wochen hatten, die hatten alle ein Powerplay mit einer Erfolgsquote von mehr als 23,7%. Das heißt also, man sieht da schon, dass das Powerplay in dem Fall gar nicht so entscheidend ist, sondern zum Beispiel auch die Performance bei 5 gegen 5. Die Columbus Blue Jackets, die sind das nächste Team, was hier bei mir auftaucht auf Platz Nummer 4, also dem viertschlechtesten in diesem Fall dann im Ranking. Und die Columbus Blue Jackets, die sind so ein bisschen ein Phänomen. Die haben nämlich in den letzten Wochen 32,5 Torschüsse pro Partie gehabt. Jetzt könnt ihr sagen, na gut, was sagt uns der Wert? Das ist deutlich mehr als alle anderen drumherum. Also sie haben ein Verhältnis von 32,5 zu 29 Torschüssen. Alle anderen
die jetzt hier in diesem Ranking auftauchen, haben ein negatives bis deutlich negatives Torschussverhältnis. Mit den 32 Torschüssen pro Partie, da sind die Columbus Blue Jackets in dem Zeitraum auf Platz Nummer 5 in der Liga. So, was heißt das jetzt? Naja, das heißt, sie schießen relativ viel aufs Tor. Jetzt muss man ja nochmal gucken, ja, wie ist denn die Qualität dieser Torschüsse? Torschüsse alleine sagen ja noch nicht viel aus. Und oft ist es ja auch so, dass Teams dann Schüsse haben zum Ende hin einer Partie, wenn sie zurücklegen. Das ist richtig. Aber auch bei der Qualität der Schüsse und insgesamt der zu erwarteten Tore, da sind die Columbus Blue Jackets immer noch auf Platz 15 insgesamt. Also das ist schon mal nicht so schlecht für diesen Zeitraum. Aber wo es hakt und wo sie dann eben ja letzten Endes dann auch Zähler lassen, das ist die Schussquote, 8,7% nur. Dementsprechend, sie generieren viele Torchancen, sie haben viele Schüsse, aber sie haben eben vorne niemanden, der dort die Tore machen kann oder wenige Spieler, die die Tore machen. Und das ist eben einer der Gründe, warum sie in den letzten Wochen nicht so gut waren. Apropos nicht so gut und apropos im freien Fall, die Detroit Red Wings haben die drittschlechteste Bilanz gehabt in den letzten Wochen und da laufen sie aktuell Gefahr, sich mal wieder die Playoffs zu versauen. Also das waren dann insgesamt 3 Siege in 9 Partien und unter anderem trägt dazu bei ein richtig schlechtes Penalty-Killing von 66,7%, also nur in 2 von 3 Fällen in Unterzahl können sie ein Tor verhindern, aber es kommt natürlich auch weiterhin dazu, der Punkt, den ich auch schon bei der Übersicht und bei der Bewertung des ersten Monats dort eben angeführt habe. Sie sind bei 5 gegen 5 einfach wirklich schlecht. Sie sind da kaum konkurrenzfähig. Auch individuell sind die Zahlen nicht besonders gut. Was jetzt die Punkte der einzelnen Spieler betrifft, will ich nochmal einmal mit drauf springen. Da sind die Detroit Red Wings mit, ja, Dylan Larkin hat noch 10 Punkte, Alex DeBrincat auch 10 Punkte, aber es, das war's dann. Lucas Raymond noch ist mit, noch mit dabei mit 9 Zählern und danach wird es eben dünn. Moritz Seider 5 Vorlagen, da kann man vielleicht auch mal fragen, ob außer Abwehr mal mehr Tore kommen müssen. Sie haben alle durchweg, bis auf Ausnahme ist Simon Edvinsson. Der hat eine Bilanz von oder einen Wert von plus 2 bei plus minus, alle anderen negativ. Ja, ich weiß, plus minus ist nicht die Bilanz, die man ranzt oder nicht eine Zahl, die man dauerhaft ranziehen sollte, aber es ist zumindest auch in manchen Fällen ein Indikator. Und wenn du bei 5 gegen 5 schlecht bist, hast du eben auch schlechte Plus-Minus-Zahlen. Also in dem Fall bestätigt diese alte Metrik dann auch die Advanced Metrics. Ja, die Detroit Red Wings also sehr, sehr schlecht unterwegs in den letzten Wochen. Dann die Montreal Canadiens, die sind auch absolut schlecht. Zweitschlechteste Bilanz gehabt. Nur 23,7 Torschüsse, also da zum Beispiel mal der Unterschied zu Columbus mit 32,5. Die Canadiens haben nur 23,7. Sie haben einen Expected Goals Vorwert, der liegt unter 49%. Der ist gar nicht so schlecht, aber die Fangquote auf der Torhüterposition bei 86,03%. Da ist nur das Team schlechter, was dahinter kommt. Und die Avalanche, da hatte ich aber auch schon mal gesagt, das lag an diesen furchtbaren Spielen am Anfang von Georgiev. Da haben sich die Fs und die Torhüter so ein bisschen gefangen, muss man sagen. Ausnahme war das Spiel zum Beispiel gegen Washington. Aber soll nicht das Thema sein, sondern die Canadiens. Und wenn du so schlechtes Goaltending hast, dann ist es schon so, dass du damit eben nicht viele Spiele gewinnen kannst. Und Martin Saint-Louis wird auch aktuell teilweise schon hinterfragt bei den Canadiens. Muss man eben auch dann schauen, wie sich das entwickelt in den nächsten Wochen. Natürlich ein Markt mit absolut, mit sehr, sehr viel Druck. Einer der größten Märkte in der NHL. Sehr, sehr viele Journalisten, sehr, sehr viele auch Talkradios auf Französisch, auf Englisch und dementsprechend da ist Martin Saint-Louis schon ein bisschen unter Druck und no jokes with name, aber es passt in dem Fall dann einfach. Martin Saint-Louis, ja, das Team mit der schlechtesten Bilanz in den letzten Wochen, die St. Louis Blues. Die hatten eine Bilanz in dem Fall dann von 3 Siegen in 10 Partien und sind damit eben dann das Team, was hier bei mir auf der letzten Position ist. Bilanz eben ähnlich wie die der Canadiens, aber was bei St. Louis dazu kommt, die haben wenig Tore geschossen und fast 4 pro Partie bekommen. Das Unterzahlspiel ist unter 80%, das Powerplay ist bei 12,5%. Also das ist auch extrem schlecht, muss man sagen. Aber was da eben auch dazu kommt, die Fangquote, die ist auch grauenhaft bei den St. Louis Blues. Da sind eben nur die Fs schlechter. 86,02%, Platz 31 bei der Fangquote. Und wenn du dazu dann noch eine Schussquote von 8,57% hast, dann ist die Kombination eben in dem Fall extrem schlecht. Wenig Tore, schlechte Torhüter. Das macht in den letzten Wochen den letzten Platz bei den Not 5. Und St. Louis hatte einen vergleichsweise guten Start am Anfang, das ist richtig. Aber die müssen jetzt eben wirklich aufpassen, dass sie auch da nicht frühzeitig zumindest den Anschluss an die Playoff-Plätze verlieren. Ob die dann möglich sind insgesamt, ich hatte sie ja eher als Team, was ein bisschen dahinter liegt, ist ja dann vielleicht auch nicht das Schlechteste. Aber trotzdem willst du ja möglichst lange zumindest in Touch bleiben. Vielleicht kann die Rückkehr von Robert Thomas, der ein paar Partien jetzt verpasst hat, ihnen helfen. Der soll jetzt, meine ich, in den nächsten Tagen wieder mit eingreifen und auf dem Eis zur Verfügung stehen. Warten wir mal ab, wie sich das dann für die St. Louis Blues entwickeln wird. Das waren die Hot 5 und die Not 5. Auch da natürlich die Bitte an euch, wenn ihr sagt, das hat mir gefallen, dann sehr, sehr gerne mir da auch Feedback geben. Wenn ihr sagt, naja, wenn du das vielleicht so machst oder du machst nicht 5 Teams, du machst vielleicht nur 3 Teams, ist auch okay. Sehr, sehr gerne Feedback at lars-mar@sportpassion.de oder bei Instagram. Und ich sehe auch zu, dass ich in den nächsten Wochen bei Blue Sky auftauche. Und dass wir uns da dann vielleicht von Herrn Musk auch so ein bisschen verabschieden können. Dementsprechend, ja, war es das, glaube ich, für heute. Ich schaue nochmal nach. Alle Themen abgehakt, waren einige. Ja, und damit entlasse ich euch und sage vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.